Künstliche Intelligenzen werden für immer größere Entscheidungen wie der Vergabe von Krediten eingesetzt. Dabei entsteht ein inhärenter Bias in solchen Entscheidungen. Um zu klären, wie solch ein Bias in Tools wie ChatGPT entsteht und was man dagegen machen kann, haben wir Frau Professor Sarkone zur heutigen Folge eingeladen. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Folge der Hochschulkiss. Dann hallo nochmal auch an Sie, Frau Sarkone.
Hallo.
Haben Sie es denn gut, zumindest mal hier ins Studio hergekommen?
Ja, so mein Büro ist nicht weit, so das ist ganz, ganz bequem.
Sie sind ja jetzt auch relativ neu an der Hochschule.
Genau, so 1,5 Jahre jetzt. Ich unterrichte gerade mein 3. Semester.
Und Sie sind ja jetzt auch bei uns an der Fakultät für Informatik jetzt sozusagen eingestellt. Und
genau.
Was man aber ja sagen muss, Sie kommen ja gar nicht mal direkt aus der Informatik selbst, sondern einen eher mehr interdisziplinären Feld, der, was ja auch NLP heißt, beziehungsweise genauer gesagt Natural Language Processing. Da ist jetzt so die Frage, was heißt das überhaupt und worum geht es jetzt mehr darum?
Also erstmal kurze Notiz. Manchmal denken Leute, dass NLP heißt Neuro-Linguistic Programming.
Ja, genau, das war, das habe ich, als ich auch, ich sag mal, nach dem Begriff gegoogelt habe, da kamen zwei Ergebnisse von Wikipedia.
Genau.
Das eine ist Natural Language Processing.
Genau.
Und das andere ist dann, das war ja auch dieses Neuro-Linguistic Programming, was ja eher so eine...
Ja, eine Pseudowissenschaft.
Genau.
Ja, genau. Also Natural Language Processing ist eine ganz andere Geschichte. Man könnte sagen, es handelt um einen Teilbereich der Informatik oder einen Teilbereich der Linguistik oder sogar einen Teilbereich der Kognitionswissenschaft oder einen Teilbereich der KI. Also er hat mit all diesen Bereichen was zu tun. Man könnte auch über maschinelle Sprachverarbeitung sprechen oder Computerlinguistik. Also es hat etwas natürlich mit der Sprache zu tun, mit der menschlichen Sprache. Und was ist besonders über die menschliche Sprache? Und wie können wir die menschliche Sprache analysieren, verarbeiten und auch für Sprachtechnologie verwenden? Also man könnte entweder wissenschaftlich mit maschinellem Lernen arbeiten, um etwas über die Sprache zu lernen, Patterns Richtung Data Science sozusagen, oder könnte man Sprachtechnologie entwickeln. Oder manchmal ist diese Trennung auch nicht so stark zwischen diesen wissenschaftlichen Aspekten und die Aspekte der Technologieentwicklung.
Das heißt, so ein praktischer Use Case wäre für diese Wissenschaft, wie können wir es Computern beibringen, menschliche Sprache irgendwie zu verstehen und damit auch irgendwie zu arbeiten.
Genau. Früher habe ich genau so meinen Bereich beschrieben. Jetzt ist das etwas einfacher, weil jeder ist mit Technologie wie zum Beispiel Alexa, Sprachassistenten, Siri oder ChatGPT heute vertraut. Das macht das einfacher, zu erklären, was die maschinelle Sprachverarbeitung ist. Früher vielleicht als Sprachtechnologien hätten wir über Suchmaschinen gesprochen, maschinelle Übersetzung, aber es war vielleicht schwieriger zu erklären, was das war.
Genau, das heißt, früher waren es ja eher so Technologien, wie Sie es genannt haben, Amazon, Alexa, wo man ja irgendwas reingesprochen hat und dann hat... konnte das ja irgendwelche Sachen dann ausführen. Mhm. Zählt dann auch sowas wie, ich sag mal, bei Microsoft Word auch diese die Fehlerkorrektur dazu?
Genau, ja.
Also das heißt, das ist auch so recht wichtig, das ist ja nicht nur, was gesprochen ist, sondern der User kann auch was schreiben und dann kann das System damit auch irgendwas arbeiten. Und weil Sie ja auch jetzt ChatGPT genannt haben, wie fühlt es sich dann irgendwie an, wenn das Feld, wo man jetzt ist, auf einmal so sehr im Hype ist?
Also ja, natürlich gibt es einen riesigen Hype. Teilweise ist es schön, weil dank ChatGPT habe ich viele Studierende in meinem Wahlpflichtfach und die haben eine so klare Erwartungen als vor 2 Semester, muss ich sagen. Und das macht auch Spaß, darüber zu sprechen. Das ist anfassbar und klar. Und alle haben versucht, damit zu spielen. Und jüngere Leute haben auch vielleicht weniger Bedenken darüber, so sie haben weniger Angst vielleicht über diese Technologie. Und ich glaube, sie verstehen besser, was das wirklich ist. Das ist ein Werkzeug sozusagen. Ja. Aber dieser Hype stört mich manchmal auch, wenn ich höre zum Beispiel, also jetzt ist die maschinelle Sprachverarbeitung schon gelöscht. Wir brauchen keine Computerlinguisten mehr, aber das stimmt nicht natürlich. Und dazu, ich könnte auch sagen, es wurde auch als eine disruptive Technologie beschrieben. Allerdings ist das nicht der Fall. Was disruptiv war eine Business-Entscheidung, dieses Produkt zu veröffentlichen. Die Technologien waren schon vor einigen Jahren schon da. Und das ist auch eine Kombination verschiedener Technologien. Und mit diesen disruptive Entscheidungen kommen auch Verantwortlichkeiten natürlich. Und ja, die Geschichte ist nicht so einfach sozusagen. Ja. Deswegen dieser Hype über diese Disruptiveness sozusagen finde ich manchmal störend. Das ist eine Kultur, die ich nicht unbedingt unterstütze.
Genau, und das heißt ja, davor wurde dem Feld ja gar nicht mal so viel Beachtung geschenkt. Also weil ich glaube, das liegt ja auch daran, dass für eigentlich die meisten Leute solche Technologien wie Alexa einfach nur so eine riesige Blackbox sind, wo man sagt, ja, das funktioniert schon irgendwie, ich habe keine Ahnung wie und warum das überhaupt funktioniert. Und mit sowas wie ChatGPT ist es halt irgendwie, man kann damit zumindest mal ein bisschen menschlicher interagieren. Das heißt, ich verstehe zwar immer noch nicht, wie das funktioniert, aber ich kann zumindest mal damit arbeiten und das fühlt sich halt zumindest ein bisschen natürlicher an.
Mhm. Ja, genau, aus diesem Grund ist es so spannend, mit Sprachtechnologie zu arbeiten, weil natürlich sind für Nutzer sehr einfach, wenn man sie richtig entwickelt. Das kann viel Spaß sein und kann vielleicht auch unsere Arbeit erleichtern. Aber wir müssen auch immer denken, dass diese natürliche Kommunikation Art kommt auch mit Risiken, weil wir vertrauen dann diese Chatbots vielleicht etwas zu viel, weil sie wie uns einfach sprechen. Ja. Also, und die sind immer nicht immer richtig. Also mein Sohn manchmal sagt, ja, Alexa hat das schon doch gesagt. Ja. Ich versuche dann zu erklären, Alexa ist nicht immer recht.
Genau, also solche Modelle, die auch dahinter stehen, beziehungsweise die Programme sind ja eigentlich nur so gut wie die Daten, auf die man damit gearbeitet hat. Und
ja. Ja. Er hat mit den Daten natürlich zu tun, aber auch mit der Art von KI sozusagen. So, es geht um generative KI. Das heißt, dass eigentlich theoretisch es gibt dieser Raum der Lösungen, Raum der möglichen Antworten, ist viel größer als mit zum Beispiel einem Klassifikator, zum Beispiel mit Alexa. Wenn Alexa nur beantworten soll, ob ich möchte Musik spielen oder was kaufen oder über das Wetter was wissen. Die Möglichkeiten sind mehr beschränkt als mit diesen Chatbots, generative KI, auch mit Sprachassistenten, Siri, Alexa und so weiter, wenn wir Question Answering, diese Question Answering Modus verwenden, dann sind auch die Antworten öffner, so mehr offen. Also das hat auch mit dieser Art von KI zu tun, ja. Diese generative KI.
Da wäre es vielleicht auch gut, darauf einzugehen, wie überhaupt denn solche Technologien entstanden sind, weil ich sag mal jetzt, von außen kennt man jetzt nur ChatGPT und das ist ja jetzt eher auch auf sogenannten Language Models genau aufgebaut und das heißt, man muss sagen, andere Systeme nutzen ja auch irgendwelche anderen Modelle, da habe ich ja auch zum Beispiel gelesen, dass man recht viel mit anderen statistischen Methoden arbeitet. Mhm. Also jetzt nicht nur mit neuronalen Netzen, aber also sozusagen, es wäre auch dann wichtig zu sagen, es gibt auch andere Technologien, mit denen man da arbeiten kann.
Also das ist auch interessant zu sehen, wie unsere Feld sich, wie schnell unsere Feld sich ändert. Ich unterrichte dann auch maschinelle Sprachverarbeitung und muss ich sagen, die Materialien, die ich als Studentin verwendet habe und dann später in meine ersten Lehrerfahrungen, sind heute ganz anders. Die Kapitel, die mit Generierung zu tun haben, früher war einfach eine Nische und heute ist Sprachgenerierung sehr wichtig. Sogar die Grenze zwischen Klassifikation und Generierung ist jetzt auch nicht so klar. Als Beispiel, früher haben wir mit Modellen wie zum Beispiel Bias-Klassifikatoren oder logistischer Regression gearbeitet. Typische Beispiele sind Spam-Klassifikation, Topic-Modeling oder so. Wir haben auch oft mit Vektoren gearbeitet. Vektoren, das heißt, wir haben vektorielle Darstellungen der semantische Inhalt eines Wortes gearbeitet. Und vielleicht bekannter ist Word2Vec. Word2Vec war vielleicht die erste Revolution, meine Fälle, die ich gesehen habe. Aber dann war immer noch diese Idee, dass wir mehr mit Klassifikation arbeiten. Dann später haben wir angefangen, mehr und mehr mit Generation zu arbeiten. Generation war schon immer da. N-Gramm-Modelle zum Beispiel sind schon alt. Aber es war nicht wie erfolgreich wie heute. Dann mit Deep Learning und neuronale Netze haben wir viel bessere Niveaus der Sprachmodellierung erreicht. Gründe warum, erkläre ich in meinem Kurs. genau diese Woche haben wir darüber gesprochen. Und dann kam diese neue Generation von Modellen, die Transformers-Modelle, haben natürlich auch die letzten Fortschritte auch vorangebracht. Also das ist eine Mischung von Transformer-Modellen, so technologische Neuigkeiten, die eigentlich nicht so alt mehr sind, riesige Menge von Daten. Ja. Und mit riesiger Menge von Daten kann man dann mehr an die Generierung arbeiten. Und wieso? Weil es geht normalerweise um Supervised Learning. Mit Klassifikation normalerweise braucht man annotierte Texte. Oder in einem Text muss man annotieren, wo die Entitäten sind, Zeiten oder Personennamen oder so.
Das heißt, man braucht eine externe Person, die sich dann diese Texte selbst immer anschaut und sagt, okay, da sind jetzt die wichtigsten Punkte, die muss ich markieren.
Genau.
Genau, das heißt, es hat immer irgendwie einen gewissen menschlichen Input gebraucht.
Genau. Oder einen ganzen Text zu einer Kategorie zu ordnen, einfach Daten annotieren, genau. Ja. Mit Sprachgenerierung ist die Geschichte etwas anders. Also maschinelles Lernen, überwachtes Lernen braucht mit Supervised Learning immer zu wissen, was die richtige Antwort ist, sozusagen. Und bei Generierung, was heißt die richtige Antwort? Wenn ich sage zum Beispiel, es war einmal ein, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, was ich danach sagen kann. Mann zum Beispiel oder König oder so. Und dann möchten wir so klassifizieren, sozusagen, was kommt danach. Und im Text, wenn wir ein Buch lesen und wir lesen, es war einmal ein König, haben wir die richtige Antwort. König war die richtige Antwort. Also aus das heißt Self-Supervised Learning. Wir können einfach aus Texten diese Supervision rausnehmen.
Ja. Das heißt, im Endeffekt ist es so, dass man diesen Mensch, der vorher das Ganze annotieren musste, irgendwie rausnimmt, weil er schon selbst die Texte geschrieben hat. Also die Annotation ist im Endeffekt auch noch da, die fand nur irgendwann mal von einer anderen Person statt.
Genau, das ist einfach, der Text selbst ist die Annotation. Aber was heißt das? Was als Ergebnis dann wir bekommen, ist einfach Sprache, generierte Sprache. Aber diese generierte Sprache ist auch relativ oberflächlich, weil die Aufgabe ist nur, höchstwahrscheinlichste Wortketten zu generieren. Das hat kein Intent, keine Absicht hinter sich. Also das ist schwer. Dann deswegen ist es schwer, sicherzustellen, dass diese Modelle dann etwas, das sachlich korrekt ist, dann generieren.
Das heißt im Endeffekt, das Problem ist, das System bzw. das Modell kann ja nicht verstehen, was der im Großen und Ganzen der Sprachinhalt ist, sondern es weiß nur, es gibt diese Wörter und die Chance, dass danach dieses Wort kommen sollte, basierend auf meinen Daten, die ich schon mal gesehen habe, ist einfach recht hoch, deswegen nehme ich es.
Genau.
Das hat, ja.
Dazu kommen noch weitere Module, zum Beispiel bei ChatGPT. Was wir bisher beschrieben haben, ist ein Sprachmodell. Aber Sprachmodell heißt nicht gleich ChatGPT.
Ja, dazu muss man ja sagen, dass es vor ChatGPT auch andere Sprachmodelle gab. Also es gab von OpenAI selbst deren GPT-Modelle, also halt ohne das Chat. Genau, da gab es ja auch drei Varianten, beziehungsweise was ich auch gesehen habe, weil damit ein Kommilitone vor sogar jetzt ein Jahr ein Semesterprojekt gemacht habe. Es gab, wenn ich es richtig noch im Koffer, Bird hieß es.
Genau.
Genau, und das haben sie auch zum Beispiel dann verwendet, um einen Text in einfacher Sprache irgendwie darzustellen.
Genau. Also Bird war vielleicht viel disruptiver als GPT, weil das war das erste bekannte Transformers-Sprachmodell. Das formelbasierte Sprachmodell.
Das heißt, in Ihrem Feld hat es sogar sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Weil,
genau.
Weil natürlich von außen niemand hat es gehört und wird auch wahrscheinlich jetzt eher weniger hören. Aber.
Genau, es war so wichtig, dass so viele Artikel in der Computerlinguistik, maschinelle Sprachverarbeitung und so weiter mit BERT was zu tun hätten. Und es gab sogar ein Subfeld, BERTology. Bertology einfach heißt, diese Sprachmodelle sind Blackboxen und wir möchten verstehen, wie das funktioniert. Ja. Was in diese Knoten, diese Einheiten, diese Hidden Units, was für Sprachkenntnisse diese Modelle lernen. Und das heißt Bertology.
Das heißt, das soll dann im Endeffekt heißen, dass die Wissenschaftler, die das Modell gebaut haben, auch nicht so ganz selbst verstehen, was im Inneren vor sich geht oder wie darf ich mir das vorstellen, weil irgendwie,
ja.
Ich finde es halt recht interessant, weil die Personen, die das aufgebaut haben, die wissen ja natürlich, aus welchen Bausteinen das besteht, aber dann, wie das irgendwie zusammen agiert, wissen sie dann auf einmal nicht, dass es irgendwie.
Also wir kennen die Bausteine. Aber wenn sie dann zusammenarbeiten, wie gut die Ergebnisse sind, ist teilweise schwer zu erklären. Und es ist auch schwer, die Verbindungen zwischen Daten und Ergebnis zu verstehen. Ja. Also es gibt noch ein Forschungsfeld, Interpretability. Interpretability hat als Ziel die Erklärung, diese Zusammenhänge, weil natürlich, wenn wir KI verwenden und die KI vielleicht eine Entscheidung trifft oder was sagt, es gibt natürlich auch ein Problem der Verantwortlichkeit. Wer ist dafür verantwortlich? Und wenn wir nicht wirklich nachvollziehen können, wie diese Antwort oder diese Entscheidung getroffen wurde, dann haben wir ein Problem mit der Verantwortlichkeit auch.
Da kommt mir eigentlich auch so gut in das Themenfeld von Bias in der KI.
Genau.
Dazu vielleicht erstmal die Frage, wie definiert sich dann in diesem Bereich das Wort Bias überhaupt? Was bedeutet das?
Also Bias ist normalerweise, würde ich sagen, anwendungsfallspezifisch. Also wenn wir zum Beispiel eine Analyse von Text, von Lebensläufen zum Beispiel analysieren oder wir möchten analysieren, welche Profilen, welche Lebensläufen erfolgreicher sind, zum Beispiel wer bekommt eine Stelle und wer nicht oder zum Beispiel mit Entscheidungen eines Kreditinstitut, wer bekommt eine Finanzierung, wer bekommt das nicht. Und wir analysieren die Daten und wir haben zum Beispiel ein Modell des maschinellen Lernens und wir lernen, welche Faktoren diese Entscheidungen beeinflussen. Natürlich sind die Daten verzerrt, weil die Realität ist verzerrt. Also unser Anwendungsfall hier ist eine Analyse. Wir möchten einfach wissen, wie funktioniert das heute. wenn wir die Daten für eine Technologie verwenden, um diese Technologie zu entwickeln, und diese Technologie entscheidet zum Beispiel, wer eine Stelle kriegt oder wer eine Finanzierung kriegt, dann haben wir ein Problem der Ethik und der Bias, weil diese Modelle lernen zum Beispiel, dass Männer sind zu bevorzugen. Oder dass einige besondere Leute keine für eine Finanzierung nicht geeignet sind. Also wir verspiegeln diese Verzerrungen, die Menschen schon haben. Und dann die Technologie kann diese Biases sogar größer machen, also schlechter machen.
Wenn man es jetzt ein bisschen einfacher zusammen komprimiert, was ich auch dazu gelesen habe, es ist im Endeffekt eine systematische Benachteiligung einer bestimmten Gruppe durch diesen Algorithmus, beziehungsweise was daraus auch dann folgt, irgendwie die Bevorzugung einer Gruppe.
Genau, und das kommt normalerweise, wenn wir diese Beziehung zwischen Daten und Anwendungsfall und was für Algorithmen auch nicht betrachtet. Normalerweise ist auch der Fall, dass die Entwicklungsteam nicht wirklich divers sind. Ja. So, das ist normalerweise nicht böse gemeint, aber einige Entwickler sehen das Problem nicht, weil diese Entwicklungsteam nicht divers genug sind, um das zu sehen.
Das heißt, wenn man keine Probleme hat, sieht man natürlich auch die nicht.
Genau.
Und ich glaube, ein gutes Beispiel zu dem Thema Bias, das hat jetzt zwar mit den Sprachmodellen nicht viel zu tun, aber das ist auch im Thema der AI vorgekommen, war, dass Google zum Teil Probleme mit ihrer Bilderklassifizierung hatte. Da ist es wichtig zu sagen, dass die halt sich bei deren Apps wie Google Fotos oder so weiter die Bilder, die man schießen kann, kategorisieren kann. Und da hatten sie, das war schon im Jahr 2015, ist einer darauf gekommen, hatten die das Problem, dass Menschen mit der falschen Hautfarbe halt als Gorillas klassifiziert werden. Genau. Das ist jetzt nicht gerade, ich würde mal sagen, schön, beziehungsweise auch, das ist halt irgendwie auch ein bisschen schrecklich. Und was das Schlimmere dabei ist, dass die ersten Artikel kamen dazu im Jahr 2015. Da hat man das Problem gesehen. Dann kam, dann gab es wieder irgendwelche News-Articles, die im Jahr 2018 kamen, weil das Problem immer noch nicht gelöst wurde. Und als ich dann jetzt wieder drüber geschaut habe, haben sich auch paar größere Zeitschriften darüber lustig gemacht, dass das Problem auch noch im Jahr 2023 immer noch da ist.
Mhm. Ja. Also das ist vielleicht noch ein Baustein, das erklärt, wieso ChatGPT eine disruptive Entscheidung in der Businesswelt war. Weil natürlich, was heißt das? Diese Risiken sind immer da, dass ChatGPT was rassistisch oder toxisch sagt. Aber um das zu vermeiden, und wir gehen wieder zum Thema menschliche Annotationen, menschliche Arbeit, was ist die Lösung? Dann muss man eine große Menge von Daten annotieren. Und was für Daten? Wenn man mit riesiger Menge von Daten aus dem Internet zum Beispiel ein Modell trainiert, Internet kann auch ein störendes Ort sein. Also es gibt viele Inhalte, die nicht so schön zu lesen oder zu schauen sind. Es geht um Bilder auch bei einigen dieser Modelle. Und normalerweise müssen Menschen diese störenden Inhalte klassifizieren. Und normalerweise geht es um Menschen, die sehr schlecht bezahlt werden und dann normalerweise durch Crowdsourcing oder Outsourcing in anderen Ländern arbeiten, wo sie normalerweise einen geringen Mindestlohn bekommen. Also hier, um ein ethisches Problem zu lösen, die Toxizität der Modelle, haben wir ein weiteres Problem mit der Ethik. Also, ja.
Man hat also das Problem genommen und irgendwohin anders verschoben, damit man es nicht sehen kann. Also ich glaube, das kann man sich auch selbst gut vorstellen. Allein, also wenn ChatGPT auf Daten wie zum Beispiel irgendwelchen YouTube-Kommentaren oder Twitter aufbaut. Also es gibt natürlich irgendwelche nette Konversationen, aber das Problem, es gibt auch sehr viele, wo wo einfach Leute beleidigt werden oder irgendwas anderes Schlimmes gesagt wird oder halt einfach nur komplett falsche Informationen verbreitet wird.
Genau. Also deswegen, um vielleicht zurück zu Ihrer Frage zu kommen, deswegen stört es mich, dass ChatGPT so viel gehypt wird, weil normalerweise sprechen wir über ChatGPT als eine Wunde der KI, aber eigentlich gibt es auch diese riesige menschliche Arbeit und wir vergessen darüber. Das sind wie so Sweatshops der KI. So, das ist ähnlich, wie was wir über diese schnelle so Fast Fashion erfahren haben.
Das Traurige ist, das Problem kommt ja irgendwie auch zum Teil ja auch bei anderen Social Media. Also das gibt es ja auch im Allgemeinen, dass irgendwelche Moderators dafür ausgenutzt werden, um irgendwelche schrecklichen Kommentare zu filtern, weil also das Problem existiert ja auch in wahrscheinlich in der fast gleichen Form in Social Media Plattformen, wo dann auch irgendwelche Moderatoren, die irgendwelche schlimmen Kommentare aus dem Internet lesen müssen, weil irgendwelche Leute sich entschieden haben, einfach nur da dumme Sachen zu nennen.
Ja, also diese Toxicity-Filter sind auch für Moderation von Inhalten auf sozialen Netzwerken auch verwendet.
Genau, und ich finde es auch interessant, was da ChatGPT dazu selber sagt, weil die Modell kann man selbst diese Frage stellen. Bist du überhaupt selbst irgendwie biased und kann man dagegen irgendwas machen? Weil die Antwort darauf ist jetzt ein bisschen paraphrasiert. Ich selbst kann nicht biased sein, aber meine Daten sind biased, auf denen ich arbeite. Das OpenAI-Team hat sich darüber bemüht, dass man das nicht mehr so biased macht, aber ich kann für nichts garantieren.
Das ja, genau. Aber das stimmt, das ist schwer, das zu garantieren. Wie generative KI insbesondere, ja.
Und das Problem, wenn ich es dann richtig verstanden habe, entsteht daraus, dass das eigentliche Sprachmodell selbst kann nur sagen, okay, das ist das nächste Wort. Und das Entfernen des Bias entsteht dann aber halt durch diese Annotators, die dann die man irgendwie mit einbringt, dass dann die sagen, okay, dieser Output, den darfst du halt nicht so bringen.
Genau. Und das ist so eine Art von Penalisierung, wenn toxische Inhalte rauskommen oder einfach auch einfache regelbasierte Systeme, wenn ein Thema erwähnt wurde, zum Beispiel Impfungen oder so, oder etwas aus legal- und medizinischem Bereich. Das ist relativ einfach, diese Thema zu erkennen und dann eine Standardantwort zu geben.
Genau, da kriegt man gut und gerne mal, falls man irgendwas anspricht, was entweder halt wirklich problematisch ist oder halt wo OpenAI sagt, okay, das bringt uns vielleicht in rechtliche Schwierigkeiten, weil wir kein Arzt sind und dir keine medizinische Hilfe bieten können, sagt ja das Modell, ich bin nur ein einfaches Sprachmodell, bitte stell mir diese Frage nicht.
Genau.
Genau, das heißt, da hat man jetzt im Endeffekt reingegriffen und gesagt, okay, hier stoppen wir das und die Information darfst du dir selber irgendwie raussuchen.
Genau.
Obwohl die ja eigentlich vom Sprachmodell selber generiert wird, weil das haben ja auch Leute dann die ganze Zeit in diesen Modellen versucht, dass man ja so ein, wir haben dies liebevoll genannt, immer Dan, so do anything now, diesen Modus rauskriegt, wo dann halt man durch irgendwelche magischen Prompts dann gesagt hat, ja, gib mir die Information trotzdem raus.
Genau, also mit Prompting kann man viel erreichen, aber das zeigt nur, dass das Modell, das dorthinter steckt, nicht komplett weg ist. Es gibt noch Filters. Ja. Diese Filters dann entweder bestimmte Themen erkennen oder allgemein die Antworten auf diese Dialog-Setting optimieren auch. Es gibt auch, das ist auch ein Teil. Der Technologie.
Genau, und da hat man bisher das Problem, dass man irgendwie dafür Leute einsetzen musste, weil irgendwer muss ja dann im Endeffekt ja sagen, das ist gut, das ist schlecht. Woher auch immer dann diese, also halt, ich sag mal jetzt diese Entscheidung jetzt, was ist gut kommt. Da ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, könnte man nicht ChatGPT dafür selber verwenden? Weil ich fand so ein interessantes Beispiel ist ja das Produkt GitHub Copilot. Das ist ja ein, falls es jetzt jemand hier nicht kennt, das war jetzt eine Kollaboration von OpenAI und GitHub. Das ist eine Plattform, wo man Code hosten kann. Und die haben dann für das Programmieren ein Tool entwickelt, was ja zur Autovervollständigung erstellt wurde, wo man dann sagt, bitte schreib mir jetzt bitte diesen folgenden Algorithmus hin, ich will den nicht selber machen. Und was dann für mich recht interessant war, ist, dass jemand herausgefunden hat, dass im Endeffekt der Output daraus, der darauf rauskommt, im Endeffekt nur durch Prompts selbst entsteht. Mhm. Also da ist jetzt kein anderes Sprachmodell, sondern so wie es jetzt ich verstanden habe, haben sie auch nur dafür ChatGPT verwendet, wo dann aber halt, bevor man selbst seine eigene Frage stellt, fügen die halt bestimmte Teile des Texts hinzu, wo dann steht, der Output muss so und so eine Form haben, bitte enthalte dich, irgendwelche dummen Kommentare zu setzen, bitte enthalte dich, andere problematische Sachen zu machen. Und die Frage ist, könnten wir sowas nicht auch dann auch zum Filtering verwenden, dass man halt diese armen Annotators, die da gezogen werden, halt schreckliche Sachen anzuschauen, irgendwie rausbringen könnte?
Mhm. Also ich glaube, teilweise vielleicht schon Textgenerierung, die so was hinter die Textgenerierung steckt, also diese Darstellungen, können theoretisch auch selbst für Klassifizierung verwendet werden. Aber hier ist auch ein Problem, so wie lernen wir, was gut ist und was schlecht ist. Und wie zufrieden sind wir mit Ergebnissen, die nicht perfekt sind. Also diese regelbasierte Lösungen oder fast regelbasierte oder auf riesige Mengen von Daten und basiert mit maschinelles Lernen sind einfach sicherer. Ja. Also das ist und auch dieser Aspekt der Instructions, also ich gebe besondere Einleitungen und ich sage bestimmt, was ich möchte, ganz genau. Ich glaube, Teil davon ist auch nicht reine Sprachmodellierung. Er hat auch etwas mit dieser Anpassung zu einem Dialogsetting zu tun. Also wir haben schon gesagt, es gibt die Sprachmodellierung, es gibt diese Filtering von taxischen Inhalten, aber es gibt auch diesen Reinforcement Learning Aspekt, wo Menschen mit diesen Modellen interagieren und dann diese Modelle belohnen oder bestrafen, wenn die Antworten gut genug sind. Also ich glaube, Teile diese Instruction, so Grund, warum das ist so erfolgreich ist, hat vielleicht auch mit diesem Aspekt der Dialoganpassung zu tun.
Ist es dann auch der Grund, warum man, wenn man jetzt mit der ChatGPT-UI interagiert, da kommen ja immer so Buttons, war diese Antwort zufriedenstellend für dich, magst du oder magst du nicht? Das heißt, im Endeffekt, jeder Nutzer, der dieses Produkt ist, wird dadurch im Endeffekt auch zu einem Testobjekt.
Genau.
Mit dem man so auch zum Teil als billige Arbeitskraft verwendet, um das Modell dann zu verbessern. Mhm. Wie verantwortungsvoll ist es dann von so einem Unternehmen, irgendwie ein sehr großes Experiment einfach laufen zu lassen, anstatt es in den, ich sag mal jetzt, ein bisschen wissenschaftlicheren Bedingungen?
Mhm. Also es kommt darauf an, normalerweise es wäre okay, wenn wir auch die Möglichkeit haben, nicht zu beantworten. Also dann würde ich sagen, ethisch okay. Und dann als Nutzer können wir selbst entscheiden, ob wir damit einverstanden sind. Also was ich finde, ist auch wichtig, ist, dass wir als Nutzer auch etwas Know-how darüber sammeln. Wir müssen nicht alle KI-Experten werden, aber mindestens einige Basiskenntnisse, wie funktioniert das? Weil das ist wirklich heute in so viele Produkte, ja. So viele Applikationen und wir sind Nutzer dieser Produkte. Also das ist auch wichtig, dass wir unsere Rechte kennen und vielleicht, dass Haushaltsbürger mehr über die Regulierungen wissen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt.
Das ist ja auch interessant, weil irgendwie in den letzten Monaten, als ich das so zumindest mal für mich bemerkt habe, sehr viele Produkte, man muss sagen, das kommt auch so ein bisschen von so einer Tech-Bubble, dass dann wirklich die gesagt haben, ey, wir haben jetzt irgendwas mit AI drin, du kannst uns Fragen stellen, wir beantworten die. Also man benutzt das Produkt, obwohl man es wahrscheinlich vielleicht auch nicht mehr weiß oder halt sich, also sehr viele Nutzer kommen auch durch so einen indirekten Nutzen auch da zusammen. Das heißt, die wichtigste Erkenntnis ist ja im Endeffekt, die Nutzer sollen selber wissen, dass so ein Produkt jetzt nicht perfekt ist. Das heißt, man kann einfach nicht einfach sich 100% darauf verlassen, dass die Antwort, die da gegeben wird, auch so zum Teil richtig, also überhaupt erstmal richtig ist, weil ChatGPT halluziniert auch gerne mal irgendwas rein und er findet irgendwelche Quellen oder andere Sachen.
Genau.
Und auch noch wichtig ist, dass man sich darüber bewusst ist, woher diese Daten stammen, weil wenn ich jetzt jemanden einfach mal frage, wie vertraust du einfach eine Antwort von irgendeiner zufälligen Person auf Twitter, würde man sagen, nein, so, dem vertraue ich sicher nicht, aber wenn es dann ChatGPT ausspuckt, dann ist es natürlich was anderes.
Genau, das ist so, wir müssen ich glaube, wir brauchen einen Punkt, wo wir vielleicht nicht unbedingt sagen, KI kann alles, aber trotzdem wir lernen, was mit KI möglich ist. Ja. Also meine Hoffnung wäre, dass wir mehr in Richtung Mensch-KI, Teamwork, Teamarbeit gehen und wir vielleicht wirklich diese Wege forschen sollen. So wie können wir die KI entwickeln, sodass durch vielleicht die menschliche Sprache mit Menschen interagieren kann, aber vielleicht auch eine gute Kommunikation zwischen Mensch und KI schaffen, sodass die Menschen diese Grenzen auch verstehen. Was ist möglich, was ist nicht möglich?
Da stellt sich auch so eine Frage so eher jetzt Richtung Abschluss. Schaffen wir es überhaupt irgendwann mal, dass man, wenn dann der Mensch mit so einer KI interagiert, dass es irgendwann mal wirklich menschlich sein wird und bisher sind ja solche Systeme wirklich aufgebaut, als wäre es ein Roboter. Also allein Alexa sagt mal, halt, bitte mach mal irgendwas. Das ist kein, hallo, wie geht's dir? Könntest du mir bitte mal helfen? Ich will gerne, dass die Lampen ausgehen, sondern man sagt, Alexa, bitte mach mal Licht aus. Und schafft man es dann überhaupt? Also halt, da musst du sagen, ChatGPT ist ja nochmal eine Nummer besser. Aber man hat es ja extra noch so gemacht, als wäre es ein Roboter, mit dem man spricht über so ein Chatfenster, sondern also das ist keine flüssige Interaktion, die man da hat.
Also das ist vielleicht eine andere Art von KI sozusagen, wo es geht mehr um Konversation und Chit-Chat als etwas zu schaffen oder eine Antwort zu kriegen. Und das ist teilweise auch kulturell gebunden. Also es gibt Länder, wo diese Technologie viel weiterentwickelt werden. Vielleicht als Antwort zu Problemen der Einsamkeit einige Menschen zum Beispiel. Aber wir wissen, das ist auch eine Frage, ist das wirklich eine Lösung zu dieser Einsamkeit? Also ist das wirklich, was wir möchten? Weil teilweise wir würden gerne mit einer KI sprechen, weil es gibt vielleicht kein Judgment oder so. Aber teilweise sind diese Interaktionen auch risikant, weil und wir wissen schon seit Eliza, so die erste Sprachassistent, es gibt diesen Eliza-Effekt. Also wir sind sehr schnell, auch wenn wir die Prozesse der KI gut verstehen. Das ist auch eine Tendenz der Menschen zu denken, also diese KI versteht mich wirklich. Und Eliza war eine regelbasierte Psychotherapeutin und die so mit einigen Versuchen, einige Interaktionen, dann wollte der Entwickler die Interaktionen sammeln. Und das war vielleicht unser erstes ethisches Problem der Sprachassistent, weil die Nutzer sagten, wir haben zu viel über uns selbst veröffentlicht und wir möchten das ungern, dass sie das lesen. Also diese waren Leute aus der Lab, so sie wussten schon, wie diese Modelle funktionieren und trotzdem war diese Illusion so stark und heute mit besseren Sprachmodellen ist das auch so, wir sprechen wirklich mit KIs, wie die schon Menschen sind.
Ja, es ist halt aber, ich finde es halt immer noch, es ist immer noch so ein bisschen ein Unterschied, weil mit Menschen ist halt noch ein bisschen immer so ein Zwischengespräch, das ist ein bisschen flüssiger, so eine KI, frage ich irgendwas. Und dann ist irgendwann mal das Gespräch auch zu Ende. Das ist ja kein, es kommen keine Folgefragen, es kommen, also es wird auch meistens nur das irgendwie geantwortet, was die hauptsächliche Frage war. Die Details sind immer natürlich ein bisschen verschieden, aber ich glaube, bisher gibt es ja immer noch so einen größten Unterschied. Ich interagiere gerade mit Menschen und ich interagiere gerade mit einem System. Das ist nicht wirklich menschlich, das kann zwar menschliche Antworten geben. Mhm. Der Vorteil ist natürlich auch, wie Sie es gesagt haben, denen kann man auch irgendwelche Informationen sagen, die man Menschen, also irgendwelchen Leuten, die nicht gerade persönlich zu einem sind, auch, genau, so ein System kann man dir auch erzählen, weil man denkt, das wird schon keiner lesen, aber man muss sagen, OpenAI liest alles mit und die Chance, dass irgendein Annotator mal dann drüber fährt, ist dann doch irgendwo hoch.
Genau. Und in diesen Modellen, diese Chatbots existieren schon, aber mehr in China zum Beispiel. Das ist mehr so, in Deutschland vielleicht würde man sie nicht verwenden. Es kommt darauf an, in einigen Kulturen ist es gerne gesehen, dass ich doch ein Chatbot zur Verfügung habe, mit dem ich sprechen kann.
Genau, damit auch vielen Dank für das heutige Gespräch mit Ihnen, Frau Saccone. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge der Hochschulkiste.
Okay, Dankeschön.